Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor rund 150 Jahren mogelt sich ein angeblicher Bergwerksdirektor durch die deutsche und britische Geschäftswelt. Und auch an der Mosel und in der Eifel wird er tätig. Sein Name ist Peter Kagenbusch. Welche angeblichen Erfindungen und Entdeckungen er seinen Zeitgenossen auftischte, das kann uns Jörg Matthias Braun erzählen. Er hat über den Schwindler des 19. Jahrhunderts einen Roman verfasst. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo auch von mir. Willkommen. 19. Jahrhundert, industrielle Revolution in England, die Preußen sind an Rhein und Ruhr. In was für einer Zeit ist da unser Protagonist Peter Kagenbusch denn geboren worden? Der ist ja 1816 bei Bochum zur Welt gekommen.
Ja, ganz genau. Also die industrielle Revolution, die hat nach heutiger Lesart hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stattgefunden und verstärkt dann im 19. Jahrhundert. Und hauptsächlich von England ausgehend hat es dann auf Westeuropa und dann auch die USA übergegriffen. Und in Deutschland, sagt man so, ab Mitte der 1830er ging es dann hier richtig los. Ja, es hat eine Landflucht eingetreten. Mehr Leute sind in die Städte gezogen, wo mit der Nutzung der Dampfkraft Arbeitsplätze geschaffen wurden. Der ganze Arbeitsmarkt wurde gewissermaßen revolutioniert. Und was die Rheinprovinz angeht, war es so, dass nach dem Wiener Kongress 1815 wurde also besiegelt, dass die Rheinlande völkerrechtlich zu Preußen gehören. Und es gab anfangs zwei Provinzen, nämlich die Provinz Jülich-Kleve-Berg mit Sitz in Köln und das Großherzogtum Niederrhein mit Sitz in Koblenz. Und das wurde 1822 dann zur Rheinprovinz vereint.
Das heißt, unser Peter Kagenbusch ist in einer Zeit geboren worden, die auch aus damaligen Verhältnissen als modern galt. Ne? Also das Mittelalter ist da definitiv verwunden, keine Zünfte mehr.
Genau.
Im Prinzip hat er freie Berufswahl, freie Wahl auch sich zu bewegen, mehr oder weniger.
Eine Zeit des Umbruchs.
Genau, eine Zeit des Umbruchs.
Ne? Ja.
Genau. Und wie sah seine Kindheit aus von diesem Peter Kagenbusch? Wer waren denn seine Eltern?
Also darüber ist relativ wenig bekannt, außer seiner Geburtsurkunde. Der Vater war wohl Weber von Beruf und hieß Johann Georg Kagenbusch und seine Mutter hieß Katharina Maria Pagenbruch, genannt Dunker. Und Dunker, der Aliasname, der wird später nochmal von Bedeutung sein. Und in dieses Umfeld, denke ich mal, ist dann der Johann Peter, also unser Protagonist, auch selber hineingekommen. Wenn der Vater Weber war, dann liegt natürlich der Beruf eines Färbers oder Druckers von Tuchen nicht so weit von der Hand. Und dieses Handwerk hat dann der Johann Peter Kagenbusch vermutlich auch erlernt. Aber die erste Nennung von ihm seit seiner Geburt 1816, die datiert tatsächlich in das Jahr 1839, als er schon ein junger Erwachsener war.
Unser Schwindler verlässt aber zunächst Deutschland und geht nach England. Warum das?
Das konnte ich auch nicht sicher klären. Also zunächst mal ist ja schon sehr überraschend, dass er ins Ausland geht und zwar in ein nicht deutschsprachiges Ausland. Und Englisch als Sprache stand ja damals nicht auf dem Lehrplan. Wo er sich dieses Englisch angeeignet hat, kann ich nicht sagen. In meinem Roman habe ich quasi als Kunstgriff das so dargestellt, dass er das von einem ehemals in England ansässigen Pfarrer, der wieder zurück nach Deutschland gekommen ist, gelernt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum einen der Enge des elterlichen Umfeldes entfliehen wollte. Sicherlich hat irgendwo der Abenteurer in ihm geschlummert und er war bereit dafür, alles erstmal zu riskieren, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen. Und vielleicht hat er aber auch schon in jungen Jahren gemerkt, dass er also durch Schwindel und Betrug mehr Geld verdienen oder an mehr Geld herankommen kann als durch redliche Arbeit.
Und England wird ja zu dem Zeitpunkt, es war ja Vorreiter der industriellen Revolution, war also schon diesbezüglich weiterentwickelt als das damalige Deutschland. Genau. Das wird mit Sicherheit auch attraktiv gewesen sein für junge Menschen. Und Schwindler, wir haben ja einen ähnlichen Fall hier in Trier gehabt und in einer früheren Podcast-Folge auch aufgegriffen. Heinrich Schäfer an der Obermosel, der Jahrzehnte später Ausgrabungen leitet und der sich auch quasi durch halb Westeuropa auch so durchgeschwindelt hat, weil halt eben aufgrund der damaligen Kommunikationsmöglichkeiten es schwieriger war nachzuvollziehen, wer man eigentlich war. Sie haben es ja gerade angesprochen, der ist jetzt also in England. Und da beginnt also ein Schwindel, wie Sie es ausgedrückt haben. Wie sah das denn da aus?
Kagenbusch hat sich relativ früh schon für verschiedene Patente registrieren lassen. Und das war einmal das, was er vermutlich gelernt hatte, nämlich das Handwerk des Färbens. Da ging es also um die Bearbeitung oder die Verbesserung der Bearbeitung beim Färben von Wolle und so weiter. Großbritannien, da gab es ja jede Menge Schafe, die gehalten wurde, viel Wollverarbeitung, auch in diesen ganzen mechanischen Spinnereien, die durch die Dampfkraft angetrieben wurden. Und das zweite und dann später auch Hauptbetätigungsfeld von ihm war also quasi der Bergbau, beziehungsweise alles, was mit Gesteinen und Mineralien zusammenhängt. Und es sind also von ihm einige Einreisedokumente erhalten. Also wenn man als Ausländer in einen englischen Hafen einreiste, beispielsweise Dover oder London, dann musste man sich in ein Register eintragen, den Namen angeben, welchen Beruf man hatte, wo man herkam. Und das wurde also in diesem Port of Immigration registriert. Und da nennt er sich Färber, Chemiker, Kaufmann, also damals schon variierende Begrifflichkeiten. Und nach relativ kurzer Zeit, nämlich 1846, hat er es schon geschafft, sogar die britische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Auch dieses Dokument ist heute noch zu finden. Und er hatte quasi alle Rechte und Befugnisse wie ein in Großbritannien geborener Staatsbürger, mit Ausnahme Mitglied des Kronrates oder eines der beiden Häuser des Parlaments zu werden.
Und Sie haben es gerade angesprochen, er hat dort beruflich Fuß fassen können und er hat Patente angemeldet, also er hat sich was Neues ausgedacht. Aber wenn ich das richtig verstehe, das, was er sich da ausgedacht hat, das ist eigentlich gar nicht so existent gewesen, oder? Ich habe da hier so ein Beispiel aus Ihrem Roman. Verbesserungen bei der Behandlung von Alaungestein oder Schiefer sowie bei der Herstellung und Anwendung daraus gewonnenen Produkte. Das hört sich sehr allgemein an.
Genau, also das ist meistens relativ schwammig formuliert, dass man ihn da jetzt nicht unbedingt auf was ganz Konkretes festnageln kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei seinen Geschäftspartnern schon irgendwo Eindruck gemacht hat, wenn er da ein paar Patente vorlegen konnte und die dann gedacht haben, ja gut, da wird ja irgendwas schon dran sein. Aber ja, letzten Endes würde ich denken, dass das meiste nur heiße Luft war, weil da gab es ja kein Internet, da gab es dann so Jahresberichte in den verschiedenen Sparten, Chemie, Physik, Metall, Gewinnung und Bearbeitung, und da wurden dann teilweise auch seine Patente in Deutschland zitiert und riefen dann bei dem einen oder anderen Fachmann in Deutschland eher Erstaunen oder Kopfschütteln hervor, warum er denn jetzt sowas da machen will.
Gut, aber wenn es angenommen worden ist, damit hatte er das Patent sozusagen. Er hat das ja auch selber bewertet, das heißt so eine Art Fake-Bewertung ja auch abgegeben in einer Zeitung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es gibt also verschiedene Zeitungsannoncen, wo er also für chemischen Dünger, für Düngemittel wirbt, in Belgien glaube ich auch und dann im Rheinland, in der Gegend so, wo er hergekommen ist, wo er Connections hatte. Und da werden dann auch quasi angebliche Erfahrungsberichte von Kunden, die also diesen Dünger gekauft und auf ihrem Feld eingesetzt haben, abgedruckt und das hat alles ganz wunderbar funktioniert. Diese Kartoffeln, die mit seinem Dünger behandelt wurden, die sind also gewachsen, während auf dem Nachbaracker alles verfault ist. Und ob er diese Person bestochen hat, damit diese positive Bewertung da annonciert wird oder ob es diese Person überhaupt gab, das lässt sich natürlich nach so langer Zeit nicht sagen. Aber er hat jedenfalls einiges wohl versucht, um seine Produkte, die von zweifelhafter Qualität waren, an den Mann zu bringen.
Er hat aber definitiv dort eine Fabrik dann gegründet und versucht, aber...
Ja, er hatte 1950, da war er dann wieder zurück in Deutschland, nachdem er die 1840er Jahre in England verbracht hat, war er 1850 wieder zurück in Deutschland. Er lebte in Düsseldorf und hatte dort eine Fabrik für chemischen Dünger gegründet, die allerdings schon nach relativ kurzer Zeit, also ungefähr Jahresfrist, bankrott ging. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Annoncen in der Lokalpresse, wo also dieser Konkurs gemeldet wird und die Gläubiger also gebeten werden, binnen einer gewissen Frist ihre Außenstände geltend zu machen. Und das war auch die Zeit, wo er geheiratet hat.
Also es lief nie so wirklich gut für ihn?
Ich denke, er war immer so am Jonglieren und vielleicht wie so bei einem Schneeballsystem versuchen, das System irgendwo möglichst lange am Laufen zu halten, mit dem neuen Geld, was irgendwo reinkam, alte Löcher zu stopfen, bis dann quasi der Konkurs schon stattgefunden war oder bis der Schwindel drohte aufzufliegen und dann hat er sich versucht, rechtzeitig vom Acker zu machen.
Hat aber eine Frau gefunden.
Er hat eine Frau gefunden. Er hat 1851 in Düsseldorf eine Kaufmannswitwe geheiratet. Wie er sie jetzt kennengelernt hat, kann ich nicht sagen, aber die beiden waren ja in Düsseldorf ansässig. Die Frau hat vielleicht auch irgendwo jemanden gebraucht, der sie und ihre Kinder versorgt hat. Und letzten Endes haben die beiden geheiratet.
Und die Frau, wissen wir ihren Namen?
Ja, sie hieß Christine Lisette Evaldine, geborene Dammann. Und sie war die Witwe des Kaufmanns Christian Hermann Lempkes. Und was aus dem geworden ist, konnte ich nicht ermitteln. Also er ist wohl in den 1840er Jahren in die USA gegangen. Ob das jetzt aus geschäftlichen Gründen war oder ob er sich von seiner Familie abseilen wollte, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls sein Wohnsitz war anschließend unbekannt. Ob er jetzt da gestorben ist oder einfach ein neues Leben begonnen hat, es war ja damals nicht so einfach, jemanden wieder ausfindig zu machen, wenn der das nicht wollte. Und sie hat dann 1851 den Peter Kagenbusch geheiratet.
Und Kinder reingebracht in die Ehe aus erster Ehe.
Genau, also mindestens eine Tochter hatte sie. Ich glaube, sie hatte noch ein paar Kinder mehr, aber mit dem Peter Kagenbusch hat sie meines Wissens nach keine leiblichen Kinder bekommen.
Ein Indiz, dass das alles nicht so ganz ehrlich lief, er ist wirklich sehr oft weitergezogen. Ja. 1854 findet er nämlich ein neues Betätigungsfeld und wieder greift er zum Betrug. Was ist denn da passiert?
Ja, er hatte sich inzwischen, sage ich mal, beruflich verbessert. Also er war nicht mehr nur als Färber oder Chemiker oder Kaufmann unterwegs, sondern er führte den schönen Titel des Direktors der Anglo-Waldeckischen Bergwerksgesellschaft. Das gibt natürlich direkt Bezug zu seiner Erfahrung, die er in den 1840er Jahren in England hatte. Und sicherlich hat er da auch noch den einen oder anderen Kontakt gehabt. Und er hat sein neues Geschäft im Bergbau eigentlich relativ clever eingefädelt. Er hat also behauptet, er hätte einen reichen Geschäftspartner in London. Und letzten Endes hat er dazu, denke ich mal, nur einen Gewährsmann gebraucht, der eine Postadresse hatte, also einen toten Briefkasten mit der Firmenadresse, der ab und zu die richtigen Briefe oder etwas Geld nach Deutschland geschickt hat, um damit quasi zu sorgen, dass auch im Umfeld von Waldeck entsprechende Geldgeber ihrerseits entsprechende Mittel finanzieller Art zur Verfügung stellen, um damit quasi den Bergbau in der Region wiederzubeleben.
Er hat ja aber auch dann tatsächlich Bergbau betrieben.
Genau, er hat ehemalige Stollen wieder erschlossen. Er hat, und das ist eines der Muster, die sich durch viele seiner Betrügereien zieht, erstmal viele Arbeiter eingestellt, um quasi vorzugaukeln, dass es sich um ein florierendes Unternehmen handelt. Weil warum soll man Arbeiter einstellen und bezahlen, wenn es nichts zu holen gibt? Und er hat viel Gestein fördern und vor den Gruben ablegen lassen, um es angeblich später zu verarbeiten. Und dann gab es schon etwas zu sehen für die Interessenten. Er hat in Zeitungsinterviews quasi das Blaue vom Himmel versprochen und hat gesagt, also dass beispielsweise in den Waldecker Gruben alleine das Kupfer alle Unkosten reichlich decken würde und das geförderte Gold quasi reinster Überschuss sei, der noch oben drauf käme.
Und die Leute haben das geglaubt?
Die Leute haben es geglaubt. Ich konnte auch nicht finden, dass man ihm irgendwie versucht hat, zur Rechenschaft zu ziehen. Meine Vermutung ist, und so habe ich es dann in dem Roman auch beschrieben, dass er einfach behauptet hat, dass der Geldgeber in London bankrott gegangen ist und dass dadurch eben jetzt leider so kurz bevor dieses lohnende Unternehmen endlich ans Laufen kommt, keine Mittel mehr fließen können und den lokal ansässigen Geldgebern war es wahrscheinlich auch nicht möglich, das Ganze alleine ans Laufen zu bringen, sodass dann da leider das Unternehmen nicht mehr fortgeführt werden konnte, ohne dass man ihm selbst einen Betrug nachweisen konnte.
Ganz schön clever. Das heißt, er selber hat sich dann als Opfer inszeniert.
Genau.
Ja. Nach dem Motto, ich als Direktor, ich trage doch keine
Schuld. Ich bin ja nur der Mittelsmann. Ich habe diese Verbindung zwischen Deutschland und England aufgrund meiner Verbindungen hergestellt und habe mein Möglichstes versucht, aber ja.
Gar nicht so schlecht, weil damit hatte er ja quasi einen Leumund für sein nächstes Betätigungsfeld, nämlich an der Mosel.
Ganz genau. Also er ist 1855 auf jeden Fall noch in Waldeck ansässig gewesen, weil das weist eine Einreiseurkunde nach, wo er sich als Bergwerksdirektor aus Waldeck in England registriert bei der Einreise. Und ab 1857 ist er dann für 5 Jahre in Bernkastel an der Mittelmosel nachzuweisen und spielt dort quasi die ähnliche Leier. Also er nennt sich Bergwerksdirektor bzw. Repräsentant und Direktor des Moseler Bergwerks- und Hüttenvereins.
Das klingt schon mal sehr imposant.
Ja, also auch in Bernkastel wurde in den früheren Jahrhunderten Bergbau gefördert, aber diese Gruben waren wohl technisch gesehen schwer zu bebauen. Also es gab wohl immense Probleme, dass immer wieder nachlaufende und eindringende Grubenwasser mit den damaligen Mitteln effektiv aus den Stollen fernzuhalten und deswegen wurde immer wieder der Bergbau eingestellt und das hat er dann so wie in Waldeck auch aufgegriffen.
Er ist ja damals hier an die Mosel gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi auf Einladung, weil externe Kapitalgeber dort Kapital investieren wollten, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er der Bank dieses Unternehmen als lohnende Investition vorgeschlagen hat. Also wie das Ganze jetzt genau losging, kann ich nicht sagen, aber ich vermute eher, dass es Letzteres war, weil er beziehungsweise der von ihm gegründete Bergwerks- und Hüttenverein war der Besitzer dieser Gruben, obwohl die Vorbesitzer noch gar nicht komplett ausgezahlt waren und dadurch eigentlich immer noch Ansprüche hätten stellen können. Und ich denke eher, dass er erst diesen Schritt gemacht hat oder ihn avisiert hat und dass dann die Leih- und Commerzbank in Kassel auf diesen angeblich gewinnbringenden Zug aufgesprungen ist.
Ich frage auch deswegen, weil ja damals Bernkastel sozusagen nicht gerade im Zentrum lag. Es lag relativ weit abgeschieden. Es gab noch keine Eisenbahn an der Mosel. Generell das Gebiet zwischen Trier und Köln war damals sehr verarmt. Muss es da nicht total abgeschieden gewesen sein, damals im Bernkastel?
Ja, ich denke schon. Also es gab zu dieser Zeit an der gesamten Mosel keine einzige Brücke, außer den beiden in Trier und Koblenz, die die Römer 1500 Jahre zuvor bereits gebaut hatten. Und das war also ein extremes Problem, denn eigentlich gab es nur die Dampfschiffe, die seit ungefähr 15, 20 Jahren einen gewissen regulären Verkehr aufrecht erhielten, aber natürlich auch nur, wenn es kein Hochwasser gab oder die Mosel nicht zugefroren war oder das andere Extrem, kein Niedrigwasser gab, sodass sie Gefahr liefen, auf Grund zu laufen. Also das war mit Sicherheit eine extreme Einschränkung, was die Mobilität und den Transport von Waren anging. Und die angrenzenden Gebiete, die Eifel im Norden und der Hunsrück im Süden, die waren natürlich noch strukturschwacher. Die hatten im Winter regelmäßig mit extremen Schneemengen zu kämpfen, sodass sogar die Postkutsche wochenlang, wenn es schlecht lief, nicht mehr durchkam und die Post befördern konnte.
Aber 5 Jahre ist er dort geblieben. Er hat ja dort ja auch zunächst mal Erfolg gehabt. Er hat ja wieder Leute eingestellt. Er hat die Gruben in Betrieb genommen. Was hat er denn da eigentlich da rausgeholt? Und wie hat er das wiederum verkauft?
Er hat mit dem zur Verfügung gestellten Geld von der Bank aus Kassel, und das war wohl nicht wenig, weil er wirklich exorbitante Rendite versprochen hat. Aber die konnte er natürlich nur liefern, wenn die Gruben auch bebaut wurden, also wenn sie wieder richtig erschlossen waren. Und dazu musste er natürlich erstmal wieder Personal einstellen. Und das hat er dann noch in noch größerem Stil gemacht als vorher in Waldeck. Und hat also massiv Bergarbeiter eingestellt. Und das kam natürlich in der Gegend sehr gut an, weil, wie gesagt, strukturschwach. Und plötzlich gibt es einen großen Arbeitgeber. Das heißt, viele Familienväter sind scheinbar in Lohn und Brot gekommen. Aber diese Gehälter wurden auch, wenn überhaupt, nur rudimentär und sehr verspätet ausgezahlt. Aber er hat es trotzdem geschafft, persönlich beispielsweise bei seinen Arbeitern unglaublich beliebt zu sein. Also es gibt eine Zeitungsmeldung in der Bernkasteler Zeitung, einen Bericht anlässlich seines Geburtstags, wo man quasi mit hunderten Arbeitern einen Fackelzug bzw. mit den Grubenlampen abgehalten hat und ihm ein Ständchen gebracht hat, Lieder gesungen hat und ihn gepriesen hat als der, der die Männer in Lohn und Brot bringt und der durch seine Energie und dass er nicht locker lässt, die Gruben wieder bebaut. Also er war unglaublich angesehen unter seinen Angestellten.
Dabei hat er aber das, was da rausgeholt wurde, in Wirklichkeit nichts Wertvolles gehabt.
Das stimmt. Also er hat seine Geldgeber immer wieder bei Laune gehalten und hat zum Beispiel Silberstufen nach Kassel geschickt zur Prüfung. Und die hatten einen sehr hohen Silbergehalt, aber diese Stufen, die waren gar nicht aus der Grube in Bernkastel. Die hatte er irgendwo sonst her und hat den Bankleuten in Kassel quasi das geschickt, was die sehen wollten. Es ist anscheinend auch nie jemand in Bernkastel vor Ort gewesen. Er hat teilweise von Stollen gesprochen, die er erschlossen hätte. Da hat nie ein Arbeiter einen Fuß reingesetzt. Und das alles ist keinem aufgefallen, weil es keiner sehen wollte. Denn er hatte ein noch besseres System als in Waldeck. Er hat nämlich diese Mitarbeiter der Bank an dem Bergwerk beteiligt. Die hatten also Anteile, mit denen sie sehr reich werden würden, wenn der Betrieb erstmal floriert. Und dann hat er das noch so geschickt angestellt, dass er behauptet hat, ja, aber die Franzosen und die Engländer streichen auch schon um Bernkastel herum, weil die hätten nämlich auch gerne ihren Anteil an diesen sehr rentablen Bergwerken in Bernkastel, aber ich, der Peter Kagenbusch, ich bin ein Ehrenmann und ich habe es ja euch meinen Freunden in Kassel versprochen und ihr sollt diese Anteile bekommen. Also er hat quasi gedroht, wenn ihr nicht mich mit Geld unterstützt, da gibt es auch noch die Ausländer, die würden das nämlich sofort mit Kusshand nehmen.
Ganz schön clever.
Er muss also auf jeden Fall sehr intelligent und auch sehr charismatisch gewesen sein.
Genau.
Als Betrüger muss man ja Leute davon überzeugen.
Das auf jeden Fall.
Und wie endete die Episode an der Mosel?
Die endete eigentlich, was das Geschäft angeht, relativ schnell. Nämlich bereits Mitte 1859. Da ging die Kasseler Lei- und Commerzbank bankrott.
Also der Geldgeber.
Der Hauptgeldgeber. Und das Krasse ist, am 9. Mai musste die Bank bankrott anmelden. Und noch eine Woche vorher hat Kagenbusch auch in überregionalen Zeitungen Annoncen geschaltet, wo er 200 Bergleute einstellen wollte. Also er hat bis zum Schluss voll geplöfft. Und am Schluss war es eine jahrelange Arbeit, die wirklich überhaupt nicht vollständig aufgeklärt werden konnte, dieses ganze Konstrukt von dem Konkursverwalter aufzudecken. Und er hatte das Glück, dass der Konkursverwalter auch noch mehrfach gewechselt hat und teilweise mit sehr unerfahrenen Juristen besetzt wurde, dieser Posten. Und letzten Endes war es so, dass die Kasseler Bank Schuldscheine von mehr als 300.000 Talern ausgegeben hatte. Und alleine an den Peter Kagenbusch hatte sie wohl über 100.000 Taler Forderungen. Ja, aber auch hier hat es der Kagenbusch wieder so geschickt angestellt, dass in den Berichten in der Bernkasteler Zeitung sein Name eigentlich gar nicht auftaucht. Also er wurde nur als der Repräsentant dieses Bergwerks angesehen, aber dass er der Hauptverursacher dieses Schwindels war oder dass es überhaupt ein Schwindel ist, das hat anscheinend niemand vermutet, und so dass er noch 1861/62, also 2-3 Jahre nach dem Konkurs, immer noch unbehelligt in Bernkastel gelebt hat. Seine Frau besaß ein Haus am Gestade, und ja, es ist eigentlich kaum zu glauben.
Unglaublich. Wir können ja jetzt schon verraten, irgendwann mal hat es dann doch nicht mehr geklappt. Aber zunächst mal ist er nochmal in die Eifel gezogen, also weitergezogen.
Ja, genau. Also ich habe viele Portale im Internet benutzt, um Informationen über den Johann Peter Kagenbusch zu finden. Denn der Name Kagenbusch ist zum Glück sehr selten. Und dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch den Probanden, an dem man interessiert ist, jetzt gefunden hat. Und da habe ich einige Portale von digitalisierten historischen Zeitungen durchsucht und konnte ihn 3 Jahre nach Bernkastel, nämlich 1865 in Birresborn bei Gerolstein, wiederfinden. Da hat er nämlich der Bitburger Zeitung ein Interview gegeben, wo er auch wieder das Blaue vom Himmel versprochen hat, also das große Vorkommen von Petroleum dort zu finden sein und täglich mehr Leute beschäftigt wurden und quasi wieder die Leier, die vorher schon zweimal gut funktioniert hatte, angewandt hat. Allerdings konnte ich nur diesen einen Zeitungsbericht finden. Da scheint er sich also nicht ganz so lange ausgetobt zu haben.
Und tatsächlich geht Kagenbusch dann auch nochmal zurück nach England. Da erging es ihm dann aber nicht ganz so gut, oder?
Das stimmt. Er ging im Februar 1871 nach Wales und wohnte dort in der Nähe der Hauptstadt Cardiff zur Miete bei einer gewissen Witwe Watkins. Und das wissen wir, weil es damals eine Volkszählung gab, wo die Witwe mit ihren 5 oder 6 Kindern plus der Untermieter Peter Kagenbusch genannt wird. Und damals hat er sich als Mining Director bezeichnet, also wieder als Bergwerksdirektor. Und nachdem er ja in Bernkastel das ganz große Rad gedreht hatte und Summen von 6-stelliger Talerhöhe veruntreut hat, hat er es hier ganz bescheiden eigentlich gemacht. Er hat nämlich die arme Witwe um ihre relativ bescheidenen Ersparnisse gebracht, die teilweise wohl auch für die Beerdigung des kürzlich verstorbenen Mannes gedacht waren. Aber obwohl das nur eine ganz kleine Nummer war, hat ihn das letzten Endes für eine gewisse Zeit das Genick gebrochen.
Weil er da an eine Person geraten ist, die nicht locker gelassen hat.
Ganz genau, denn im Gegensatz zu reichen Geldgebern aus London beispielsweise, für die 1000 Pfund nichts war, wo sie sich große Gedanken machen mussten und dem sie jetzt unbedingt hinterherlaufen mussten, wenn es veruntreut wurde, war das bei der Witwe Watkins anders. Das war, glaube ich, nur ein zweistelliger Pfundbetrag, also englische Pfund, die Währung. Und für sie war das aber alles, was sie hatte. Und sie hat ihn dann wirklich wie ein Bluthund verfolgt, quer durch Wales und England, ihn immer wieder an zwei oder drei Stellen, wo er sich niedergelassen und wieder neue Geschäfte gegründet oder Geschäftsideen ins Laufen gebracht hatte, hat sie ihn aufgespürt, sodass er genötigt war, wieder alles stehen und liegen zu lassen und weiterzuziehen. Und letzten Endes ist er aber verhaftet worden, weil die Witwe eine Anzeige gemacht hatte, und er kam dann 1872 ins Gefängnis von Middlesbrough, wo er auch angeklagt wurde. Und was für mich einer der besten Funde im Rahmen dieser Geschichte war, war ein sogenannter Mugshot. Also Mugshot bedeutet quasi ein Schnappschuss von einer Visage, also auf Deutsch würde man wohl Fahndungsfoto sagen. Das war ein Foto, das man von ihm anlässlich seiner Einlieferung ins Untersuchungsgefängnis gemacht hat und wo er sein Namensschild und das Datum mit Kreide geschrieben vor seine Brust hält. Und dann hat man eine Porträtaufnahme von ihm gemacht. Und die konnte ich wirklich nach über 150 Jahren noch in einem englischen Archiv ausfindig machen. Und dann war für mich klar, dieses Bild muss auf das Cover von dem Roman.
Ich habe es hier gerade vorliegen. Man sieht hier wirklich einen älteren Mann, der die Tafel in die Kamera hält und so. Und die Betonung liegt auf alt. Er ist schon ein alter Mann, 1872.
Ja, er war 56 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Wobei gut, so alt bin ich auch. Aber gut,
oder ja, fast. Ich auch. Und wobei ich sagen muss, generell haben ja damals die Leute älter gewirkt auf Fotos als heutzutage. Also viele Hochzeitsfotos. Zum einen, die Frauen haben immer in Schwarz oder oft in Schwarz geheiratet und sahen teilweise aus wie ihre Mütter. Also nicht wie 20, 25-Jährige. Und bei den Männern ähnlich. Und ja, aber er hatte natürlich auch einen sehr unsteten Lebenswandel, war ja eigentlich immer mit einem Fuß im Gefängnis. Und das wird sicherlich auch die eine oder andere Falte in sein Gesicht gezaubert haben.
Und zu dem Zeitpunkt ist er ja auch ohne Frau und Kinder. Er hat die ja im Stich gelassen, als er nach England gegangen ist, oder?
Ja, das nehme ich an. Also es ist so, im Rahmen meiner Recherchen, was aus den Familienmitgliedern geworden ist, habe ich den Sterbeakt von seiner Ehefrau gefunden. Die ist also 1870 in Gladbach, also heute Mönchengladbach, gestorben. Und dieser Prozess war ja zwei Jahre später in Wales bzw. England. Und da wird er als Single genannt. Ob er jetzt wusste, dass seine Ehefrau verstorben war, weiß ich nicht. In jedem Fall steht in ihrer Sterbeurkunde, dass der Wohn- und Aufenthaltsort des ihres Mannes, Johann Peter Kagenbusch, unbekannt ist. Also aufgrund der Tatsache, dass er ständig alles stehen und liegen gelassen und sich aus dem Staub gemacht hat, würde ich es nicht für abwegig halten, dass er dasselbe auch mit seiner Ehefrau gemacht hat. Und das war für sie sicherlich ganz bitter, denn der erste Mann war ja schon mit unbekanntem Wohnort nicht mehr auffindbar, entweder verstorben in den USA oder hatte sich vielleicht auch abgesetzt. Und das passiert ihr dann jetzt quasi noch ein zweites Mal und sie stirbt dann mit 54 Jahren.
Wahrscheinlich mittellos, wer weiß, weil Geld wird ja nicht da vorhanden gewesen sein.
Ja, zumindest wird er ihr wahrscheinlich nichts haben zukommen lassen.
Ja, und ich habe gerade schon angemerkt, 56 Jahre alt, Er ist ja dann auch verurteilt worden wegen des Diebstahls oder des Betrugs an der Witwe in Wales.
Genau.
Er kommt ins Gefängnis, er bleibt dort auch mehrere Jahre dort.
Ja, also ich denke mal, dass er wahrscheinlich die 5 Jahre Zuchthaus, zu denen er verurteilt wurde, auch komplett abgesessen hat. Denn ich kann ihn erst 1880 wieder irgendwo finden. Und wenn er die 5 Jahre im Gefängnis gesessen hat, dann wäre er ja frühestens Ende 1877 wieder auf freien Fuß gekommen.
Wo haben Sie ihn denn da gefunden, 1880?
Ja, da habe ich ihn gefunden in Kildonan. Das ist ein Ort in der nördlichen Spitze von Schottland. Also er hat quasi dann den dritten Landesteil von der britischen Insel vollgemacht, hat sein Unwesen auch dort verbreitet. Und in Kildonan war es 1869 zu einem kleinen Goldrausch gekommen. Man hatte also in Gebirgsbächen in den Highlands Gold gefunden. Man hat das auch ein paar Monate lang versucht auszubeuten, aber letzten Endes war dann der Ertrag, die Ergiebigkeit doch so gering, dass man nach einem Jahr das Ganze wieder eingestellt hat. Aber damit war natürlich der Boden in gewisser Weise vorbereitet, um wieder etwas quasi neu zu eröffnen, so wie er das mit den geschlossenen Stollen in Deutschland schon gemacht hatte. Und im Juni 1880 ist dann Kagenbusch in Schottland auf der Bildfläche erschienen. Interessanterweise nannte er sich da John Peter Dunker. Ich habe ihn nur deswegen gefunden, weil schottische Historiker, Heimatforscher dieses Kapitel schon aufbereitet hatten in 2 Aufsätzen. Und es sind da auch noch einige Dokumente aus der Zeit in Archiven erhalten, unter anderem ein Dokument oder ein Brief, den Kagenbusch vielleicht aus Versehen mit Kagenbusch signiert hat. Und dadurch haben die schottischen Heimatforscher vermutet, dass John Peter Dunker und der ja mit heutigen Recherchemethoden häufiger zu findende Johann Peter Kagenbusch identisch sein könnten. Und weil ich den Stammbaum von ihm recherchiert habe, was war naheliegender, wie kam er auf den Namen Dunker? Er hat den Mädchennamen seiner Mutter, Dunker, verwendet, denn der war ja völlig unbelastet in Großbritannien und damit konnte er dann erstmal wieder unbehelligt agieren.
Unglaublich. Aber auch das scheitert. Er findet natürlich kein Gold, obwohl er es versprochen hat, sozusagen.
Ja, er findet nur das Gold, was er bei seinen Versuchen vor der Öffentlichkeit vorher selbst in den Schmelztiegel hineingeschmuggelt hatte und hat dann das geförderte Gestein, was er verarbeiten wollte, aus der Region eingeschmolzen und siehe da, ganz unten im Tiegel findet sich Gold, aber das war das, was er selbst hinzugefügt hatte. Es ist aber niemandem aufgefallen.
Am Ende fällt es dann aber doch auf, also keiner glaubt ihm so richtig die Geschichte.
Genau.
Er verlässt ihn sozusagen dieses, ich sag mal, unternehmerische Glück in seinem Bluffs und er kehrt zurück nach Deutschland als jetzt nun wirklich schon alter Mann, ohne Absicherung, nehme ich mal an.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Das stimmt. Also er hat noch einen Zwischenstopp gemacht. Er ist vermutlich 1887, 88 nach Deutschland zurückgekommen. Er hat erstmal noch 5 Jahre vorher in London einen Konkurs hingelegt. Und
der wievielte war das zu dem Zeitpunkt?
Also das wird sich wahrscheinlich nicht mehr aufklären lassen. Mit Sicherheit der 5., 6. Aber das sind ja nur die, von denen wir wissen, weil sie irgendwo abgedruckt worden sind oder in einem recherchierbaren Zeitungsarchiv gefunden werden können. Also ich denke mal, die Dunkelziffer wird da deutlich höher liegen.
Vielleicht auch kurz hier angemerkt, so wirtschaftliches Scheitern ist per se ja erstmal jetzt mal nichts Negatives. Man wählt ja was aus als Unternehmer oder als Händler und hat dann Pech gehabt, aber in seinem Fall, er hat es ja wirklich mit Betrug versucht.
Genau. Und was ich auch noch sehr interessant fand, 1886 war er in Paris aktiv. Und da hat er mit seiner Überzeugungskraft, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, wirklich vermocht, gut betuchte Leute aus den besseren Kreisen als Geldgeber zu gewinnen. Und zwar in der Hauptsache einen gewissen Viktor Popp. Der war also der Direktor der hydraulischen Uhren. Das war ein Begriff, der mir überhaupt nichts gesagt hat. Und dieser Viktor Popp hatte wohl mit einem Kompagnon in Wien ein System erfunden, das es erlaubte, durch einen Luftstoß einmal pro Minute eine angeschlossene Uhr um eine Minute den Minutenzeiger weiterzustellen. Das heißt, dieses ganze anfällige Uhrwerk mit seiner Mechanik, die immer wieder aufgezogen werden musste, war nicht mehr notwendig, sondern er hatte ein robustes System von Druckleitungen entwickelt, die also sehr zuverlässig die Uhrzeit weiterschalten konnten. Denn damals, Ende 19. Jahrhundert, war es anscheinend immer noch ein großes Problem, die aktuelle Uhrzeit zu haben. Und er wollte dann von der Stadt Wien einen Vertrag, der ihm 50 Jahre lang das Monopol auf diese Anstalt gegeben hätte. Die Stadt Wien hat das abgelehnt. Also ist er nach Paris gezogen. Die Pariser waren begeistert, haben ihm dieses Monopol gegeben. Und innerhalb von wenigen Jahren liefen wirklich 4000 Uhren in der Stadt über sein System. Das waren Uhren an öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen, an Kirchen. Wer genug Geld hatte, konnte für eine jährliche Miete als Privatmann die Uhren zu Hause darüber steuern lassen. Und dementsprechend war natürlich dieser Viktor Popp ein angesehener und bekannter Mann. Vielleicht jetzt nicht ganz so wie Gustave Eiffel, aber er war auf jeden Fall bekannt und ist in entsprechenden Kreisen verkehrt. Und den hat der Kagenbusch davon überzeugt, dass er aus jeder Art von Gestein, selbst aus Mühlsteinen, Gold extrahieren könne. Und letzten Endes hat der Popp in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Geldgeber gefunden, die zwischen 300.000 und 400.000 Francs ausgegeben haben und die waren dann weg.
Das klingt nach dem Stein der Alchemisten.
Genau. Und letzten Endes kam es dann zu einem Prozess. Und wer war der Gelackmeierte? Natürlich der Popp. Weil an den haben sich natürlich die Geldgeber gehalten, weil der kam ja mit der Idee. Der Kagenbusch war zu diesem Zeitpunkt in Paris schon gar nicht mehr auffindbar. Er ist dann wieder nach Deutschland oder dem Deutschen Reich, wie es damals hieß, gegangen. Und im Februar 1888 findet sich im Zentralblatt für das Deutsche Reich ein Ausweisungsbeschluss gegen ihn, nämlich ein Beschluss gegen Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete. Und jetzt wurde dem Kagenbusch nämlich zum Verhängnis, dass er über 40 Jahre vorher die britische Staatsbürgerschaft bekommen hatte. Und obwohl er in der Rheinprovinz geboren war, haben die Preußen dann gesagt, ja, dann geh doch nach England. Warum sollen wir dich durchfüttern? Und er hatte es also nicht geschafft, irgendwo sein Unterkommen, wie man es nannte, also Kost und Logis, zu finden. Und dementsprechend wollte man ihn loswerden. Und ich vermute mal, dass er dieser Ausweisung auch wieder durch Abtauchen, Untertauchen entgangen ist. Und letztendlich hat ihn das aber nicht mehr lange genützt, denn ein knappes halbes Jahr später, am 2. August 1888, ist er dann im städtischen Krankenhaus in Hagen verstorben.
Was für ein Leben, muss man ja wirklich anmerken. Ja. Und auch mit vielen Opfern ja auch. Ich meine, nicht so seine Frau und deren Kinder sind die Leidtragenden gewesen. Ja, auch die Angestellten, die für ihn gearbeitet haben und dann wahrscheinlich ohne Lohn blieben. Die genau. Geldgeber. Also, und dann stirbt er am Ende dann also völlig verarmt und wahrscheinlich auch alleine. Unbekannt.
Alleine denke ich schon. Was mich gewundert hat, ist, dass es aber so viele und zutreffende Informationen in seiner Sterbeurkunde gibt.
Ach.
Denn damals, denke ich mal, konnte das durchaus passieren, dass jemand erst recht, wenn er vielleicht nicht mehr klar bei Verstand oder bewusstlos war, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, vielleicht als Obdachloser oder sowas, ja, wenn den niemand kannte und er hatte keine Papiere bei sich, woher wusste man, wer das ist und wo er herkommt, wann er geboren ist. Aber bei ihm ist wirklich alles zu finden in seiner Sterbeurkunde, auch dass er Witwe von der Christine Dammann gewesen ist und so weiter und so fort. Sein Geburtsdatum stimmt und ich kann mir das nur so erklären, dass er im Angesichts seines bevorstehenden Todes diese Informationen dann im Krankenhaus abgegeben hat, damit sie entsprechend dann in der Sterbeurkunde zu finden ist.
Was Sie ja in Ihrem Roman ja aufgreifen, Kagenbusch eine Lebensbeichte, so haben Sie das betitelt. Ja. Sie haben da eine Rahmenhandlung erstellt, die diese letzten Tage des Kagenbusch darstellt. Um mal auf Ihren Roman zurückzukommen, wie viel Fiktion mussten Sie da zunehmen? Also was ist Fiktion, was ist Realität oder was wissen wir denn bis heute nicht über den Kagenbusch?
Also ich würde sagen, Realität sind sicher 80-90%. Fiktion habe ich da eingesetzt, wo ich also Lücken füllen musste. Also beispielsweise, wie ist er nach England gekommen? Wo hat er überhaupt Englisch gelernt? Dann für mich die grundlegende Frage für den Aufbau des Romans war, wie kann ich diese ganzen detaillierten Informationen, die es über ihn in den Zeitungsberichten der Zeit gibt, in den Roman überführen, die Jahrzehnte alt sind. An das kann er sich ja nicht mehr alles mit Tag und Datum erinnern. Und ich habe das Ganze dann so aufgebaut, dass er quasi eine Art fiktives Tagebuch oder Buch mit wichtigen Ereignissen seines Lebens geführt hat. Und da hat er dann immer mal wieder auch Ausschnitte aus der Lokalpresse reingelegt, wie zum Beispiel dieser Fackelzug in Bernkastel anlässlich seines Geburtstages. Und Kagenbusch in dem Roman, wie Sie sagten, in seinen letzten Lebenstagen den Tod vor Augen, hat er dann also einem jungen Mann, der neben ihm das Bett hüten muss, die Geschichte seines Lebens erzählt und ihm anschließend auch dieses Buch übergeben, sodass quasi dadurch dieses ganze Wissen überliefert wurde.
Ja, nachzulesen im Roman von Jörg Matthias Braun, Kagenbusch, eine Lebensbeichte, ein historischer Kriminalroman, frei nach tatsächlichen Begebenheiten. Herr Braun, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mehr zu dem Thema findet ihr natürlich auch auf volksfreund.de/porter. Wie immer könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. In unserem anderen Volksfreund-Podcast Spurensuche, dem True-Crime-Podcast, haben wir auch eine Folge mit Herrn Braun zu einer Familie, die mehrere Morde an der Mosel begangen hat. Dazu auch mehr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.